DW Menschen und Märkte.
Lederjacke und Turnschuhe, Börsianer am Tag der Blockupy-Proteste. Die EU-Kommission will Konsequenzen aus der LuxLeaks-Affäre ziehen. China sagt Danke für deutsches Engagement bei Asiatischer Entwicklungsbank und das Smartphone-Wunder aus China. Xiaomi drängt mit Macht auf den Weltmarkt. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Heute wurde in Frankfurt das neue Gebäude der EZB offiziell eingeweiht. Mario Draghi war natürlich dabei. Er hat ja eine Rede gehalten, aber viele Kollegen hatte er nicht mitgebracht. Die Szene beherrschten, wie befürchtet, die Protestler der Blockupy-Bewegung. Für die ist die EZB so etwas wie der ökonomische Gott sei bei uns. Ihre Ablehnung haben sie heute nachhaltig klar gemacht, indem sie Autos und Mülltonnen in Brand steckten. Von weitem erkennbar schwebte eine riesige Rauchsäule über dem Bankenviertel. Auch an der Frankfurter Börse herrschte Angst vor Randalierern und Chaoten, berichtet Dorothee Holz, die ihren Augen kaum traute, als sie heute Morgen zur Arbeit kam.
Schwarze Lederjacke, zerrissene Jeans, Sneaker. Ein ungewohntes Bild. Viele Börsianer haben sich am Tag der EZB-Proteste verkleidet, wollen partout kein Angriffsziel bieten. Stefan Schaffeter von der Baader Bank.
Wir haben bei uns in der Bank beschlossen und entschieden, dass wir in Freizeitkleidung kommen sozusagen, dass wir uns nicht direkt dem Bankensektor zugehörig von der Kleidung zeigen, um einfach eventuellen unnötigen Diskussionen oder irgendwelchen unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen.
Arthur Brunner von der ICF Bank sieht dagegen keinen Grund, sich zu verstecken.
Ich habe eigentlich vor den Demonstranten keine Angst und Extremisten gibt's immer und das kann mich mit jedem Outfit treffen. Von daher sehe ich keine Veranlassung, heute nicht im Anzug und Krawatte zu kommen.
Aber alle haben darauf geachtet, so früh wie möglich zur Arbeit zu kommen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß. Probleme gab es keine.
Nicht viel los, in Teilen gespenstisch, weil man hauptsächlich auf Polizisten getroffen ist, die vermummt waren, mit Helm und Schutzschildern und Schlagstöcken ausgestattet. Das hat einen schon so ein bisschen mulmiges Gefühl gegeben, aber hierher zu kommen war jetzt kein großes Problem.
Obwohl sich die Börsianer auch als Zielscheibe dieser Proteste sehen, haben sie durchaus Verständnis dafür.
Das ist für mich auch ganz klar und das auch völlig korrekt, dass man darauf hinweisen will, dass es eine große Ungerechtigkeit in der Verteilung der Vermögen gibt.
Man macht die EZB mitverantwortlich für die allgemeine Globalisierung, für die Macht der Banken, dafür, dass sehr viel Geld ausgegeben wird, um die Banken zu stützen.
Man macht die EZB auch für die Sparpolitik verantwortlich, dass sie auch Teil der Troika und damit der Kontrollorgane ist. Doch dass die EZB heute als Hauptschuldige dasteht, dafür gibt es auf dem Börsenparkett überhaupt kein Verständnis. Ganz im Gegenteil. Stefan Schaffeter von der Baader Bank.
Die Politik, die die EZB im Augenblick betreibt, hilft ja eigentlich den schwachen Ländern, wieder auf die Beine zu kommen. Man hat die Zinsen auf Null gesetzt, um da Entlastung in den Haushalten zu schaffen. Also dass sich da der Zorn auf die EZB richtet, das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Chris Zwermann von Zwermann Financial bläst ins gleiche Horn.
Wir sehen ja, dass die Zinsen in allen Peripherieländern inklusive Griechenlands extrem stark gefallen sind. Wir sind in Portugal bei 1,8% von ungefähr 9% gefallen. Man könnte das überhaupt nicht über ein Sparprogramm des einzelnen Landes einsparen, wie das, was die einzelnen Länder bei den Schulden, die sie haben, an Zinsen einsparen.
Für Chris Zwermann sind die Proteste in Ordnung, solange sie friedlich sind. Es spreche auch nichts gegen den Zeitpunkt, aber gegen den Ort.
Weil ich glaube, dass diese Proteste nach Berlin gehören, dass sie zur Politik gehören und nicht zur EZB.
Die Börsianer stellen sich also schützend vor die EZB.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Dorothee Holz. Die EU-Kommission hat heute präzisiert, wie sie sich die Besteuerung von Unternehmen in Europa vorstellt. Durch den LuxLeaks-Skandal war im vergangenen Jahr herausgekommen, dass viele Konzerne in einigen EU-Ländern nur wenig bis gar keine Steuern zahlen mussten. Tom Weingärtner mit Einzelheiten.
Niemand weiß, wie viel Einnahmen den Staaten durch aggressive Steuervermeidung verloren gehen. Es handle sich aber um beachtliche Summen, sagt der zuständige EU-Kommissar Pierre Moscovici. Weil die nationalen Grenzen innerhalb der EU kein Hindernis mehr für Waren oder Geld darstellen, können sich die Konzerne aussuchen, wo sie ihre Steuern bezahlen wollen. Das verführt vor allem kleinere Staaten dazu, großzügig bei der Berechnung der Steuern zu sein. Für Länder wie Irland oder Luxemburg ist es ein gutes Geschäft, wenn eine große Firma auf die Gewinne, die sie in der gesamten EU erzielt, einen geringen Steuersatz in Irland oder Luxemburg bezahlt. Die Länder, in denen diese Gewinne tatsächlich erwirtschaftet werden, gingen dabei leer aus, sagt Moscovici. Es ist höchste Zeit, dass die Unternehmen die Steuern zahlen, die sie der Gemeinschaft schulden, einen gerechten Anteil und auch am richtigen Ort. Wir haben Wettbewerb und die Unternehmen können frei entscheiden, aber sie dürfen diese Freiheit nicht für illoyale Strategien missbrauchen oder um ihre Gewinne willkürlich zu verlagern. Um Gewinne in Länder mit niedrigen Steuern umzuleiten, vereinbaren die Konzerne mit den Finanzämtern Regeln zur Berechnung der Steuer. Typischerweise werden dabei zwei Instrumente eingesetzt: Verrechnungspreise, um den Gewinn zu manipulieren, und niedrige Steuersätze auf den Gewinn. Das ist zwar alles nicht verboten, soll in Zukunft aber nicht mehr verheimlicht werden können. Die Undurchsichtigkeit macht den Missbrauch in vielen Fällen erst möglich. Wenn ein Unternehmen hier seine Steuern zahlt, wo die Sätze niedrig sind, aber in einem anderen Land produziert, dann entsteht dort ein Steuerausfall, der beträchtlich sein kann. Die Kommission schlägt deswegen vor, dass die Finanzämter alle Absprachen, die sie mit den Konzernen treffen, den Finanzämtern aller anderen Mitgliedstaaten mitteilen. Alle 3 Monate sollen standardisierte Informationen darüber ausgetauscht werden. Sie enthalten den Namen der Firma, die Art der Absprache und die Kriterien für die Berechnung des Gewinns. Zusätzliche Auskünfte erhält man auf Nachfrage. Sie dürfen nicht mehr, wie bisher, mit dem Hinweis auf das Betriebsgeheimnis der betroffenen Firma verweigert werden. Die Kommission will auf der Grundlage dieser Daten außerdem ermitteln, welche Einnahmen den Mitgliedstaaten durch die Lappen gehen. Gegen die Absprachen selbst kann sie nichts unternehmen. Für die Besteuerung sind alleine die Mitgliedstaaten zuständig. In Brüssel hofft man, dass der Neid der Finanzminister für mehr Disziplin sorgt, wenn sie erst wissen, um wie viel Geld es wirklich geht. Dass diese Rechnung aufgeht, ist aber nicht sicher. Der Informationsaustausch, sagt der grüne Abgeordnete Sven Giegold, könne höchstens ein erster Schritt sein.
Ein rechtes Maßnahmenpaket gegen Steuerdumping sieht anders aus.
Dazu gehörten nicht nur Mindeststeuersätze, sondern auch eine einheitliche Gewinnermittlung. Über letztere streiten die Mitgliedstaaten allerdings schon seit Jahren ohne Ergebnis.
Soweit Tom Weingärtner aus Brüssel. Die EU-Kommission hatte sich gestern in einem anderen Zusammenhang geäußert und dabei ausdrücklich auch Deutschland gelobt. Die Bundesrepublik will sich nämlich ebenso wie Italien und Frankreich an der AIIB beteiligen. Das ist eine neue Entwicklungsbank für Asien mit Sitz in Peking. Vor allem China findet das deutsche Engagement richtig gut, berichtet Ruth Kirchner.
Das chinesische Finanzministerium teilte mit, die 3 EU-Staaten könnten noch Gründungsmitglieder werden, wenn die anderen beteiligten Länder in den nächsten Wochen zustimmen. In einem Interview mit der Staatsagentur Xinhua hob Vizefinanzminister Shi Yaobin vor allem die Beteiligung Deutschlands als Schlüsselland in der EU hervor. Letzte Woche hatte Großbritannien bereits als erstes großes westliches Land seine Mitarbeit angekündigt. Für China ist die Beteiligung wichtiger europäischer Staaten ein großer diplomatischer Erfolg. China hatte die asiatische Infrastruktur- und Investitionsbank 2013 ins Gespräch gebracht, um Straßen und andere Projekte in Asien zu finanzieren. Die chinesische Führung hat 50 Milliarden Dollar als Gründungskapital zugesagt. Im letzten Oktober hatten insgesamt 21 Länder die Gründung der AIIB beschlossen. Sie soll ihren Sitz in Peking haben und noch im Laufe des Jahres ihre Arbeit aufnehmen. Die USA hatten hingegen von einer Mitwirkung abgeraten. Washington fürchtet, dass die neue Infrastrukturbank eine Konkurrenz zur Weltbank und zur Asiatischen Entwicklungsbank werden könnte. Bei beiden Instituten haben die USA maßgeblich Einfluss. In Amerika waren auch Sorgen laut geworden, dass die neue Bank ihre Kredite nicht nach international üblichen Standards vergeben könnte. Die AIIB gehört zu einer Reihe von Initiativen, mit denen China versucht, seinen internationalen Einfluss und seine Handelsbeziehungen auszubauen.
Ruth Kirchner aus Peking. China ist das Partnerland der CeBIT, der weltgrößten Computermesse, die noch bis zum Freitag geöffnet ist. Die Volksrepublik präsentiert sich in Hannover mit mehr als 600 Firmen. Die meisten davon sind im Westen noch unbekannt, selbst Branchengrößen wie Xiaomi. Dabei stand das Pekinger Unternehmen bei den Smartphone-Verkäufen weltweit im vergangenen Jahr auf Platz 3. Xiaomi will auch im Westen bekannter werden. Markus Rimmele über das chinesische Smartphone-Wunder.
Wo Xiaomi-Chef Lei Jun erscheint, weht ein Hauch von Apple durch den Raum. Das mag am Auftreten des Mannes liegen, der mit Jeans und schwarzem Shirt bei seinen Präsentationen an den verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs erinnert. Das mag auch an den Geräten liegen, die er vorstellt, die, wie Kritiker sagen, iPhone-Kopien seien. Oder es sind die Sachen, die er sagt. Lei Jun spricht viel von Zukunftsvisionen und Kreativität. Das Vorbild aus den USA ist aber gleichzeitig auch Lei Juns erklärter Gegner. In 5 bis 10 Jahren will er Apple eingeholt haben und der Smartphone-Hersteller Nummer 1 auf der Welt sein. Seine Botschaft, alles ist möglich. Xiaomi war mal ein kleiner Smartphone-Hersteller. Wir haben erst vor gut 4 Jahren angefangen. Niemand hätte damals gedacht, dass wir heute der drittgrößte Hersteller der Welt sein würden. In einem Zauberland wie China sind nicht nur große Erfolge wie der von Alibaba möglich, sondern auch kleine Wunder wie das von Xiaomi. Mit dem großen Online-Händler Alibaba kann Xiaomi noch nicht ganz mithalten, doch das Unternehmen aus Peking hat tatsächlich einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Gegründet erst im Jahr 2010 hat Xiaomi mittlerweile den Smartphone-Markt in China aufgemischt und sich ganz an die Spitze vorgearbeitet. Xiaomi ist anders als die anderen Anbieter. Um Kosten zu sparen, verkauft Xiaomi seine Geräte ausschließlich online. In hart umkämpften Verkaufsaktionen, das steigert den Hype. Das Unternehmen verzichtet auf traditionelle Werbung, setzt stattdessen auf die Verbreitung in sozialen Netzwerken. Das Logo, das Marketing, alles cool, modern, aus einem Guss. Xiaomi-Phones sind günstig. Das bislang hochwertigste und teuerste Modell, das Mi Note, kostet weniger als die Hälfte des iPhone 6. Dass die Marke aus China kommt, wird anders als sonst nicht als Makel wahrgenommen. Xiaomi ist angesagt. Der amerikanische Journalist und Technologieblogger Doug Young in Shanghai beobachtet Xiaomi seit Beginn. Er hält das Unternehmen für wenig innovativ. Die haben es geschafft, sich dieses Image zu geben, und das Image ist die halbe Miete. Darin ist Xiaomi sehr erfolgreich. Aber Xiaomi macht sehr durchschnittliche Smartphones. Niemand schwärmt von deren Qualität. Ganz anders als bei Apple. Apple wird immer beneidet für die Loyalität seiner Kunden. Davon ist Xiaomi weit entfernt, einfach weil die Produkte nicht so toll sind. Zu kaufen gibt es Xiaomi-Smartphones und Tablets bislang nur in wenigen Märkten, neben China etwa in Indonesien, Malaysia, Singapur und Indien. Weitere Marktantritte sind in Planung, allerdings noch nicht in Europa oder den USA, jedenfalls nicht mit Smartphones. Xiaomi will dort zunächst nur Nebenprodukte wie etwa Kopfhörer anbieten. Der Smartphone-Absatz wächst aber trotzdem weiter. In diesem Jahr will das Unternehmen bis zu 100 Millionen Geräte verkaufen, ein Drittel mehr als im vergangenen Jahr. Das alles zahlt sich aus. Lei Jun steht auf der Forbes-Liste der reichsten Chinesen schon auf Platz 23. Und seit Dezember ist Xiaomi das wertvollste Technologie-Startup der Welt mit einer Bewertung von 46 Milliarden US-Dollar.
Das war ein Bericht von unserem China-Korrespondenten Markus Rimmele aus Shanghai. Mit seinem Beitrag endet unser Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.